Herzlich willkommen, Ladies and Genitals, heute hier live. Das ist unsere erste Live-Sendung tatsächlich aus meiner neuen Stadtvilla in der Elbchaussee 69. Kommt alle vorbei mit dem, ich bin Christian, ich bin hier mit dem Mann meiner Träume, mit Werner. Und es freut mich sehr, dass wir wieder hier zusammen sprechen dürfen heute.
Boah, Christian, ich muss dir nochmal gratulieren zu deinem Haus. Ja. Also Villa ist sowas von untertrieben. Es ist ein Komplex. Es ist einfach, wie du so versucht hast, auch so verschiedene Gartenkonzepte auf diesen 3 Hektar hier irgendwie einzubauen.
Habe ich nicht selber versucht, habe ich versucht lassen.
Ist diesen Leuten, die du wahrscheinlich schlecht bezahlt hast, so gut gelungen einfach. Sind das die vor der Tür stehen, demonstrieren oder irgendwie so dein privater Sicherheitsdienst?
Genau,
die
deshalb, deshalb war ich ja auch in Tunesien im Urlaub, weil ich war da eigentlich nur auf Mitarbeiterakquise.
Mitarbeiter shoppen. Genau. Und da kommen wir eigentlich, Christian,
darf ich ganz kurz noch eine Sache sagen?
Eigentlich nicht, weil das ist so,
du hast neulich hier gesessen und
so
hast gesagt,
wichtig, was ich...
Ja, pass auf, ich muss es nur,
so,
um dein Problem zu lösen. Du hast hier neulich gesessen und hast gesagt, ich höre mal so ein Fiepen und dieses, hey, das war die Mandoline, die an der Wand hängt, die schlecht...
Ey, können wir die Mandoline, kannst du die
mitbringen?
Wir treffen uns so in 2 Tagen.
Ja.
Kannst du die mitbringen?
Genau, ein bisschen Bluegrass. Nee, ich wollte nur sagen, ich dämpfe jetzt die Saiten ab mit diesem kleinen...
Hat Jakob dich deswegen schon angehauen?
Na klar, mit diesem kleinen Cockring, den ich gefunden habe. Nee, Jakob hat mich nicht angehauen.
Okay, bring bitte die Mandoline mit.
Ja.
Weil so eine suchen wir.
Ach so, Montag wegen unserer Nummer da.
Privattreffen da, wo wir da...
Du kannst die auch einfach gleich selber mitnehmen.
Ich nehme die gleich mit.
Okay.
Cool. Also Christian, pass auf. Wir kommen hier von deiner Villa. Geiler Blick übrigens, muss ich sagen.
Danke.
Geiler Blick.
Meinst du mich?
Diese Girls da draußen im beheizten Outside-Pool, wer ist das genau?
Das ist meine Mutter, Bro. Hab mal Respekt, ey.
Gut gehalten.
Ich weiß.
Wirklich, echt eine sehr, sehr hübsche Mutter. Bist du sicher, dass es deine Mutter ist? Weil... Normalerweise.
Also naja, meine Mutter ist heute verabredet mit deiner Mutter. Das hast du wahrscheinlich wieder vergessen.
So,
okay, also, kommen wir zum.
Christian, von deiner Villa. Ich bin gestern in einem legendären Club unterwegs.
Warte, ich weiß, wo du warst.
Ja, hör mal zu. Jetzt warte doch mal. Mann, Christian, sei doch mal einfach leise.
Nein, ich kann inzwischen jetzt die Vergangenheit lesen.
Nein, sag nicht, wo ich war.
Ja, okay.
Ich bin in einem, weil ich möchte über diesen Abend allgemein gar nicht reden. Okay. Ich möchte nicht Leute irgendwie blöd dastehen lassen. Deswegen, ich bin in so einem legendären Laden. Also das gesagt aus deiner Stadtvilla hier, so aus deinem Anwesen. Und da kommt mir ein Bandmitglied von dir entgegen.
Ich weiß.
Und arbeitet in diesem Club. Und ich denke so, wie... Ich habe ja immer sehr schlecht, auch bei vielen Leuten, immer sehr schlecht über euch geredet und tue es wahrscheinlich auch weiterhin noch, weil ich so ein Gewohnheitstier bin. Und dann sehe ich da deinen Bandmember und er arbeitet einfach im Club als Runner. Und ich fand das so bodenständig, weil klar, mir ist schon bewusst, dass du dir das meiste Geld da von eurer Geschichte einsteckst.
Das einzige Geld.
Aber dem wird es auch nicht schlecht gehen, dem Mann. Und dass der da arbeitet, das fand ich so rührend und so cool. Und dann habe ich mich kurz gefragt, ob ich mir sowas für mich auch vorstellen könnte. Und dann dachte ich
und
so.
Und hast du gesagt, nein.
Nee, auf gar keinen Fall. Aber ich finde es halt mega, mega, mega sympathisch.
Ich kann dir sagen, warum wir das machen. Wir haben vor vielen Jahren, als wir angefangen haben mit unseren Freunden von Heaven Shall Burn gesprochen, die eine noch wesentlich größere Band sind als wir. Und die haben gesagt, die wollen immer alle Entscheidungen für die Band so treffen, als wäre es ein Hobby. Dass man sich immer nur fragt, was wird man machen, wenn man eine Hobbyband wäre. Und auch versuchen, das beruflich so zu betreiben. Dass man immer sagt, wenn die Band morgen, warum auch immer, nicht mehr da ist, dass man weiß, was man sonst macht. Das heißt, wir sind tatsächlich alle nebenher am Arbeiten. Ich halt als Producer, wie du weißt, aber es ist halt auch ein Job.
Ach, du produzierst, cool.
Ab und zu, ja, cool. Genau. Aber nur kleine und lokale Bands aus Hamburg.
Wollte ich gerade sagen, deswegen bin ich auch sehr, sehr, sehr zufrieden, weil das trifft uns ganz gut. Ja, also ich kann das voll nachvollziehen, so. Auf der anderen Seite machen wir das ja nicht anders, ne?
Ja,
wir treffen unsere Entscheidung auch so.
Ja, aber nicht nur die Entscheidung, sondern auch den Job, dass man, also bei uns ist tatsächlich so, dass wir sagen, wir wollen alle, solange es irgendwie geht, gucken, dass man eigentlich nur von einem regulären Job lebt und die Band versucht nebenbei zu machen. Und das nimmt überhand, es ist immer schwieriger, normale Jobs zu machen, aber wir versuchen das auch, um sich tatsächlich, genau wie du sagst, bodenständig, um sich selber auch zu leveln.
Hm. Ja, ich finde es wichtig. Also ein bisschen cringe auch, aber irgendwie sehr, sehr spannend. Ich finde es cool.
Ja. Dass du es cringe findest, verstehe ich natürlich, aber das ist natürlich wieder so eine Blickwinkelfrage.
Nee, das ist, glaube ich, auch einfach Generation. Ihr habt ja noch den Krieg erlebt auch. Und ihr seid halt auch alle noch ein bisschen, ja, das. Ja. Ihr wisst, wie es ist, wenn der Russe dann vor der Tür steht. Genau. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum Thema. Wir sind heute im Wahlspezial, Leute.
Live.
Live und direct. Wir haben auch schon Daten, die andere nicht haben. Wir haben die ersten, also es gibt ja diese Early Voters.
Genau, ich habe die Hochrechnung hier vorliegen.
Genau,
ich darf es natürlich nicht sagen.
Ich glaube, wir werden es sagen. Ich glaube, 50 Millionen Leute haben schon gewählt.
Ja.
Wir beide können eigentlich hier heute schon, also wir senden Montag, morgen Nacht ist die Wahl. Und da möchte ich dich übrigens einladen, lieber Christian. Mhm. Wir sind ja vorher bei unserem kleinen semi-privaten Termin. Und unser bescheidener Kollege, der auch bescheiden in der Hafen City wohnt, hat, da gibt es so einen Raum, ne, mit so Sofas, Küche und so weiter. Und wir wollen eine Wahlparty danach machen. Das heißt, wir wollen ganz viel USA-Flaggen aufhängen, wir wollen Nuggets kaufen, Nuggets braten, Pommes und Flaggen.
Und Wahlsteak.
Und Hüte und so weiter. Natürlich dann auch in der vegetarischen Variante, weil wir das Gefühl haben, diese Wahl hat sowas Schicksalhaftes, dass es irgendwie so wie so eine Art
so eine Weltuntergangsfeier?
Genau, ja, und wie so eine Art so Coping-Mechanismus, weißt du? Also Comic Relief-mäßig muss man irgendwie damit umgehen. Und wir sagen, komm, heute Nacht geben wir uns die Ami-Klatsche, wie andere es bei irgendwelchen blöden NFL-Partys.
Wann geht's los? Wie viel Uhr? Ich bin da.
Naja, wir machen unser Ding, ne? Also wir arbeiten und danach gehen wir da ein bisschen einkaufen und dann setzen wir uns da hin und gucken einfach Wahl, die ja auch noch nicht entschieden sein wird.
Ja. Wir haben nachher noch Elon Musk im Gespräch hier im Live, hier bei uns im Podcast.
Genau, das senden wir aber erst später.
Genau.
Das senden wir erst später. Und ja, Christian, ich kann ja so viel verraten. Die ersten Vorwahlergebnisse, glaube ich, in Pennsylvania sind für die Demokraten relativ gut. Was aber auch natürlich ist, also die Early Voters sind meistens die Demokraten. Ja, aber nichtsdestotrotz, man kann es nicht sagen. Ich glaube, es ist mit einer der spannendsten Wahlen, die es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten zumindest in unserer Hemisphäre gab. Und was mich interessiert, ist die Frage, Christian. Na, also ich letztens auch mit einer Bekannten, auch einer Mutter eines Kindes, das mit Rosa befreundet ist, die war so drin, die wusste alles und bliblablub. Und dann habe ich mich, und dann meinte ich, ja, und bist du auch in deutscher Politik drin? Nee, gerade nicht so, ist aber auch nicht so spannend. Und dann habe ich mich gefragt, wie viel ist von diesem, also ne, es fühlt sich so für Deutschland schicksalhaft an. Ne? Wir fühlen uns wie so ein Waisenkind ein bisschen, das dann so entweder nimmt uns wieder jemand an die Hand und gibt uns was zu essen oder sagt, verpiss dich, du dahergelaufener Hund, kümmere dich selber um dein Essen. Ist es ein Hype einfach nur und wollen wir auch ein bisschen, dass es sich so schicksalhaft anfühlt, weil es irgendwie so ein geiler Nervenkitzel ist? Oder ist es wirklich, geht es um die Wurst, Christian? Wie schätzt du es ein?
Also ich hatte gehofft, als du gesagt hast, wir reden über Wahl, dass wir darüber sprechen, dass die FDP gestern gesagt hat, sie würde gerne die Ampel verlassen. Das finde ich viel interessanter als die US-Wahl.
Okay.
Aber das machen wir einfach in der nächsten Folge als Spezial.
Nein, da können wir auch
Spezial.
Gleich. Nein, komm, da
gehen genau,
wir auch
also ich sage immer, go local, kauf regional, wähl auch nationalistisch. Und ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem.
Aus beiden.
Oh,
sehr,
Gott.
Sehr cooles Wortspiel.
Ah. Nee, was deine Frage, ich glaube, es ist tatsächlich eine Mischung aus beiden. Wenn ich jetzt aber sage, es ist pures Interesse, dann wäre das gelogen, weil es ist schon sehr viel Voyeurismus dabei.
Es ist irgendwie geil, oder?
Ich entdecke mich jeden Tag, ich gehe jeden Tag auf YouTube, schau mir die,
geil.
Es gibt so ein paar richtig geile YouTuber, die auch mit coolen Facts kommen und die nicht nur irgendwie wie ein Autounfall sind, sondern wo du denkst, ey, die können gut reden, die auch immer die aktuellen Geschehnisse auseinandernehmen. Ich glaube, du kennst auch sicher ein paar von denen.
Ich lese nur.
Du, natürlich.
Also ich lese nur genau. Fachliteratur, solange es dazu noch nichts im Staatsarchiv am Hauptbahnhof gibt.
Ja.
Christian, werde ich es nicht konsumiert haben, weil es für mich kurzweilig erscheint.
Dann würde ich die voyeuristische Perspektive jetzt einnehmen und du die literarische.
Die literarische, die poetische Betrachtung der Wahl, ja. Der US-Wahl.
Nee, ich glaube, es ist schon viel Voyeurismus dabei. Es ist ein bisschen wie so Fail-Compilations gucken.
Ja, sagt dein Gefühl, Christian? Wer macht das?
Das Problem ist tatsächlich, dass ich immer so ein bisschen schwanke zwischen Hoffnung und Realismus und ich immer in den letzten Wochen sehr viel gehofft habe, auch wegen der Zahlen, die sich gut entwickelt hatten, dass natürlich Kamala Harris gewinnt und natürlich geht's jetzt schwingt's natürlich wieder ein bisschen zurück, weil natürlich ist klar, dass so ein Hype, dieser Kamala Harris Hype, der halt losging, nachdem sie angetreten ist und nachdem Biden dieses vermurkste TV-Duell hatte, da gab's natürlich erstmal ein Pendel stark in die eine Richtung.
Heißt sie Kamala oder Kamala?
Kamala, glaube
ich. Kamala? Ich dachte Kamala Harris.
Kamala Harris? Ich höre meistens Kamala Harris, wenn die Amis reden.
Okay. Kamala Harris. Nee, dann du weißt das besser, weil du guckst ja Zeit, also aktuell, ich lese diesen Namen ja immer nur in Büchern.
Ja, ja, klar.
In Fachliteratur und meistens in Reimform.
Wir haben uns darüber übrigens schon mal unterhalten. Also nicht, wenn jetzt draußen unsere 4 Podcast-Fans, die wir inzwischen haben, sich wieder beschweren, dass wir uns wiederholen. Nee, also die Frage, wer es macht, ich meine, ich habe die Zahlen jetzt ja hier vorliegen. Ich habe tatsächlich, ich glaube, es wird ultra knapp und weil die Swing States so unfassbar stark sind, habe ich tatsächlich ein bisschen die Befürchtung, dass es Donald Trump wirklich machen wird und wir wieder morgen einen American Refugees Welcome Post machen müssen.
Ich muss ja sagen, ich habe jetzt auch, das ist mir gar nicht bewusst geworden, ne? Zwischen 16 und 20 war der ja Präsident.
Ja.
Für mich persönlich, Christian, waren das sehr gute Jahre. Ne? Ich weiß gar nicht, was dieses
wegen deiner Aktien oder was?
Bashing sein soll. Nee, also das ist ja tatsächlich interessant. Ne? Wir haben ja von diesen Hoss und Hopf geredet. Der eine, der wegen den zahlreichen Masturbationsräumen in deutschen Kitas.
Habe ich übrigens recherchiert, was es damit auf sich hat, aber das ist ein anderes Thema.
Okay, das musst du gleich sagen. In die Schweiz ausgewandert ist. Und der andere ist ja, keine Ahnung, 150 Millionen schwer. War früher so ein bisschen, sah aus wie so ein kleiner angechubbiter Gamer und ist jetzt, macht jetzt auf Armani-Model und auf gewähltes aus. Aber ist egal, alles cool.
Jeremy Fragrance.
Auf jeden Fall sagt der, ja, und das ist immer so geisteskrank. Ne? Leute sind in etwas gut, nämlich zum Beispiel in Aktien und Spekulationen. Und dann haben sie das Gefühl, dass sie ich nenne das immer so Messias-Komplex. Sie denken, jetzt wissen sie in allem Bescheid. Mhm. Und er sagt so, ja, er weiß aus sicherer Quelle, dass eigentlich jetzt die letzten demokratischen Wahlen sind. Aber nicht, weil Trump gewinnen könnte, sondern weil die Demokraten halt unfassbar viele südamerikanische Illegale reinlassen, damit die wählen. Und also für die Demokraten wählen, denen ganz schnell Bürgerschaft, die Staatsbürgerschaft versprechen und dann sollen die wählen.
So, weil das so unfassbar schnell geht.
Und dann, wenn das jetzt diesmal passiert, dann ist es sozusagen, haben die Demokraten für immer gewonnen, weil das lässt sich nicht rückwärts gestalten. Und da dachte ich, wow, es ist echt krass, ne? Du bist in einer Sache so schlau, aber wahrscheinlich musst du auch neurotisch, psychotisch sein, um in so etwas wie Traden so krass zu sein, dass du dir 150 Millionen tradest. Und auf der anderen Seite hast du diese Psychose halt dann auch bei so komischen Geschichten. Bei Musk und so ist ja genau das Gleiche. So. Und ich bin wirklich irritiert, was der erzählt, aber das war jetzt mega der Exkurs. Eigentlich wollte ich nur sagen, für mich persönlich, Mann, 2019, erstmal Sporthalle ausverkauft. In den Jahren 16 bis 20 haben wir echt einen guten Run hingelegt.
Und das lag an Donald Trump?
In den USA.
Okay.
Ja, so. Verstehe. Und deswegen frage ich mich, ist es jetzt gerade, wie sehr tangiert es mich wirklich? Kommt der an die Macht? Nimmt sich dann Russland einfach direkt die Ukraine, China nimmt sich Taiwan und als nächstes teilen die sich dann Japan. Europa. Was weißt du?
Was glaubst du denn, wer gewinnt? Unabhängig von den Zahlen, die du vorliegen hast.
Also ich glaube, es gibt ja diesen einen Typen, der gesagt hat, der hat, glaube ich, von...
Der fast alle Wahlen vorausgesagt hat.
Ne? Genau, der sagt ja, dass Prognosen für den Arsch sind. Er sagt, es gibt so 13 Faktoren oder 14 Faktoren, an denen er es festmacht, die entscheidend sind. Und
der hatte fast immer recht, glaube ich, ne? Und der sagt, die Demokraten
machen es. Der sagt, Kamala Harris macht es. Und irgendwie, aber das ist vielleicht auch nur der normal logisch denkende Mensch in mir, habe ich das Gefühl, wenn du als Amerikaner, egal was du gewählt hast bis jetzt, dir solche Sachen reinziehst, wie jemand auf der Bühne und wenn es ein Comedian ist, bei einer Rallye sagt so, ey, Puerto Rico ist ein Haufen Müll, der im Meer schwimmt.
Oh, Alter, das war so.
Und so weiter und so fort. Und dann stelle ich mir halt schon,
so krass.
Da stelle ich mir halt schon die Frage so, ich glaube, auch als Konservativer, der irgendwie halt nicht total verblödet und irgendwie empathisch abgestorben ist, musst du sagen, okay, Bro, hier ist eine Grenze. So, weißt du, also hier geht's einfach nicht mehr weiter für mich. Und es ist ja so witzig, dass trotz alledem so viele Latinos, weil die sich halt als Werte konservativ verstehen,
ja,
halt sagen, ich kann eine Frau nicht wählen und die Demokraten kann ich auch nicht wählen und bei Abtreibungen bin ich halt dann doch eher konservativ. Und ich denke so, Digi, also es ist so, du wählst dir deinen eigenen Schlachtmeister.
Ja, ich habe einen kleinen Spiegel-TV-Bericht neulich gesehen, da ging es genau darum, um wie kann man denn so jemand wählen? Da wurden einige Amis interviewt, die gesagt haben, ich weiß natürlich, was über Donald Trump gesagt wird und ich weiß, dass der charakterlich halt irgendwie schwierig ist, aber ganz ehrlich, die Inflation gerade und dies und das ist alles 20% mehr geworden und wir wissen teilweise nicht mehr, wie wir nächste Woche, die zahlen ja wöchentlich Miete in Amiland, wie wir die Miete zahlen sollen, das Essen, Butter ist zu teuer, Käse ist zu teuer, Fleisch ist zu teuer und
Darf ich kurz einmal, da muss ich mal Friedrich Merz zitieren, ich verstehe gar nicht diese Armut, kauf doch einfach Aktien.
Ja, soll einfach Kuchen essen.
Ne? Ja, oder
genau,
Aktien
wenn sie kein
kaufen.
Brot haben. Nein, aber da dachte ich dann so, ich glaube, du kannst nicht nur davon ausgehen, dass alle, die Donald Trump wählen, verblödet sind. Ich glaube, viele sagen, ja, ich weiß, das ist ein schwieriger Typ und ich weiß, der hat Dreck am Stecken, aber ich muss meine Familie ernähren und mit Donald Trump waren bestimmte wirtschaftliche Sachen besser. Inwieweit das auf Donald Trump zurückzuführen ist oder dass die Zeit eine andere war und das eine normale wirtschaftliche Dynamik ist, eine volkswirtschaftliche Dynamik, kann ich jetzt, dafür bin ich nicht Profi genug, um das dir in Zahlen jetzt sagen zu können.
Naja, aber
ich glaube, es gibt viele, die wissen, der ist ein Spast. Aber die wählen ihn trotzdem, weil sie das Gefühl haben, dann geht's ihnen persönlich im Geldbeutel besser. Die gibt's
aber
auch.
Ich weiß nicht, aber ich halte das dann schon für eine Frage, die man sich stellen muss. Also, ne, also, dass Corona, ne, und auch immer noch die Nachwirkung von Corona und ein großer Krieg die Lieferketten eingeschränkt hat.
Ja, das
und
sich wollen dadurch, die aber doch nicht sehen.
Also verstehst du, man muss ja sagen, das ist genauso wie wenn die Leute an der Ampel rummeckern. So, ja, okay Leute, aber viele Sachen, die da jetzt gerade euch nerven, hat damals die Union, hat die verzapft. Und keine Regierung hat sich in jüngster Geschichte solchen Herausforderungen gegenüber gesehen. Und da denke ich halt immer, ohne die jetzt freizusprechen, ne? Ich denke dann immer, so ein bisschen muss man dann doch sich auch für die Zusammenhänge interessieren. Und es ist krass, weil.
Ja, das ist aber schwierig, also das tut nicht jeder und das ist in der amerikanischen Berichterstattung auch schwierig, Zusammenhänge zu sehen. Ich habe es im Hotel wieder gesehen auf Tour. Wenn morgens schon der Wetterbericht kommt in Amiland, ist das ja nichts weiter als ein Katastrophenbericht.
Ja.
So, also da ist nicht viel mit, wenn du Fox guckst, ist nicht viel mit Zusammenhängen, da geht's nicht um Kausalität. Das ist nur ein Herunterrasseln von Schlagzeilen.
Es gibt einen sehr, sehr guten Podcast, den ich hier empfehlen möchte.
Handvergnügen.
Nee, von Anthony Scaramucci und Katie Kate, heißt sie, glaube ich. Scaramucci war ja Berater von Trump. Also der war in seinem Team in der ersten Wahlperiode, wurde
ich
dann
das erste Mal den Namen tatsächlich
rausgeschmissen. Mhm. Und der Podcast heißt The Rest is Politics. Auf Englisch, aber ich denke mal für eure Zuhörer kein Problem, für unsere Zuhörer utopisch, sich das anzuhören.
Für dich auch.
Da, Digga, mein Englisch ist so brilliant, ne? Ich merke es immer, ich verstehe bis zu 95%. Ich habe es mal ausgerechnet.
Really?
Ja,
wow.
Wirklich, wirklich, wirklich. Und es ist ein sehr cooler Podcast von zwei Leuten, die voll in der Materie drinstecken und und das ziemlich gut machen und auch sehr differenziert darüber reden. Und ich glaube einfach, also zur Frage, ich glaube schon, dass es eigentlich Kamala Harris macht. Weil ich
vielleicht bin ich zu vorsichtig pessimistisch
ich dabei. Ich kann es mir nicht vorstellen, irgendwie, dass man nach all diesen Sachen den wählt. Und mein Gefühl ist auch, dass der gerade, wie er dieses, also ne, er erzählt ja auch in Pennsylvania, wo ne, ein wichtiger Swing State für die Leute. Ich
glaube, der größte sogar, ne?
Genau, sehr, sehr wichtig für diese Wahl. Wo die ganzen Briefwahlen, Wahlzettel jetzt schon ausgewertet wurden und sich anscheinend ein bisschen rauskristallisiert, dass das gut für die Demokraten läuft, sagt er, ja, da ist großer Betrug am Laufen. Da ja, muss natürlich. Eigentlich das. So, und das erzählt er halt immer wieder und auch dieses Selbstbewusstsein, was die Republikaner gerade an den Tag legen, dass sie sagen, so ja, wir sind weit vorne, wir sind optimistisch. Mein Gefühl ist das. Dass die das ein bisschen auch machen, weil sie ihre Leute schon mal für nach der Wahl aufhetzen wollen, für die Niederlage. Und ich glaube, und wir müssen ja nicht drüber reden, Trump kann, wenn er nicht Präsident wird und es dumm läuft für ihn, das kann sein, dass er in den Knast muss. Ne?
Das eine ist, glaube ich, aufhetzen schon mal jetzt, weil wenn Trump verlieren sollte, wird dann natürlich die Niederlage nicht sofort anerkennen oder gar nicht. Das andere ist tatsächlich. Der hat
die andere Niederlage auch noch nicht anerkannt. Ne? Also.
Aber das andere ist, glaube ich, auch ein bisschen Psychologie, weil das Ding ist, wenn du zu früh sagst, dass die Chancen schlecht sind, ist einfach so, dass du, also du für die andere Seite, wenn du immer sagst, ey, wir sind stark, wir sind alles super dabei, schüchterst du Demokraten ein, dass sie denken, jetzt muss ich gar nicht mehr wählen, lohnt sich nicht. Anderen sagen, jetzt erst recht. Also so hat damals auch in diesen Kartellzeiten in Mexiko in den 90ern, 80ern wurden auch Wahlen gewonnen durch psychologische Kriegsführung in den Medien. So.
Ja, also 100%, genau. Aber ich glaube, dass die auch bisschen, also das wird so spannend, wenn das Ergebnis.
Weißt du, wann das ungefähr steht, um wie viel Uhr?
Also, Dienstag geht's los. Übrigens für Leute, die nichts zu tun haben, das Magazin Kino in Winterhude überträgt die ganze Nacht live.
Echt, ey.
Das ist sehr, sehr cool. Ich glaube, man kann sich da anmelden. Wir werden es leider nicht schaffen. Wir machen unsere eigene Wahlgeschichte draus. Aber
man müsste Mittwoch morgens um 10 ja, oder irgendwas.
Also letztes Mal hat es ja auch eine Woche oder so gedauert, ne?
Ja,
also,
ja, aber es hat sich dann ja nichts, es hat sich ja nie was geändert in den letzten 10 Wahlen. Also das Ergebnis, ja, das vorläufige.
Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Es wird natürlich auf jeden Fall, glaube ich, wird man zwischendurch nochmal schlafen gehen, bis man sicher weiß, wer die Swing States gewonnen hat. Und ich glaube,
weil letztes Mal waren ja nur ein paar zigtausend Stimmen Unterschied. Und das ist natürlich in einem Land, wo wie viel Amis gibt es? 250 Millionen?
240, ne?
240.
Oder 280.
Und da hast du, wie viele Leute gehen da wählen? Sagen wir mal optimistisch die Hälfte. Da sind ja, keine Ahnung, paar zigtausend ist ja nix.
Nee, vor allem in diesen Staaten, ne? Wo du einfach sich das dann an 8000 Leuten entscheidet. Und ich glaube, und ich kann mir schon vorstellen, dass egal wer das gewinnt, dass es da zu Ausschreitungen kommen wird.
Mhm.
So ganz böse, wenn Trump gewinnt, weil diese Leute halt so, die standen ja schon bei irgendwelchen Wahlbüros bewaffnet rum, diese Rednecks da irgendwo.
Aber in meinst Wyoming du, wenn Trump gewinnt, gibt es Republikaner-Ausschreitungen?
Demokraten meinst du?
Ja, deshalb frage ich. Also wenn Trump gewinnt, meinst du, gibt es Ausschreitungen von Demokraten?
Genau, weil du, ja. Also es gibt, ich weiß nicht, ob das Ausschreitungen gibt, aber es gibt ja auch schon organisierte Gruppen von Antifaschisten, es gibt auch von Afroamerikanern organisierte Truppen, die auch bewaffnet sind, die so
Black Panther-mäßig,
ja, wie damals. Ja, so ein bisschen, ne? Also da gab es ja auch schon Auseinandersetzungen auch in gewissen Staaten und ich kann mir schon vorstellen, dass es da auf jeden Fall sehr viel Wut sich in die eine oder andere Richtung entladen wird. Und
Krise kann auch geil sein.
Das Schlimme ist, ich finde es halt irgendwie auch dann geil, so mir das anzugucken.
Leider, ja.
Und denk so, wow, wir sind bei The Purge, endlich.
Stell dir das mal in Deutschland vor. Stell dir mal vor, die beiden großen Parteien, SPD und CDU, nehmen wir mal kurz die AfD, oder sagen wir mal ganz hart, AfD und SPD.
Ja.
So, ich finde, die Republikaner sind der AfD wesentlich näher als der CDU. Sagen wir mal AfD und SPD. Und stell dir mal vor, wir haben hier so, dann wird gewählt, dann kommt so ein Friedrich Merz, vielleicht als nächster Kanzlerkandidat, und dann verliert der aber, und dann fängt er an, irgendwo sich hinzustellen auf so ein Podium, und dann gehen Leute und stürmen den Bundestag und so.
Ist ja schon passiert, Christian. Ja, also, auch hier
aus anderen Gründen, aber ja, aber
es genau, ist, auch hier ist das nicht total Banane, das zu denken, und man hat ja immer das Gefühl, was in den USA passiert, passiert bei uns auch irgendwann. Wir können ja mal, also wir sind hier bei den bei der autokratischen Bedrohung in den USA, und dann kommen wir jetzt in Deutschland an, und da wird es sich auch so entwickeln. Und ich sag dir jetzt mal eine Sache, Christian, und das ist wirklich, ich hatte vor einem Jahr mit einem Freund von mir, einem Bekannten von früher, der auch ein ziemlich aktiver Antifaschist ist und sehr viel macht und sehr drin ist. Da saßen wir zusammen und er meinte zu mir, eigentlich jeder, den er kennt, hat mittlerweile an einem Exit-Plan für Deutschland gearbeitet und sich Gedanken gemacht. Und ich so, ach Quatsch, Mann, so ein Quatsch ist doch Billo. Und ich habe in letzter Zeit immer wieder so ein Gefühl, ich habe ja das Glück, dass ich Schweizer Staatsbürger bin, dass ich denke, ey, es wäre gar nicht so schlecht, auf jeden Fall mal mir ein Schweizer Konto zu machen.
Noch eins.
Nein, also ich habe kein Schweizer Konto. Und es ist auch gar nicht so leicht, dachte ich immer, als Auslandsschweizer, der halt nicht da wohnt, ich könnte mich bei meiner Tante melden und so weiter und so fort. Ne?
Ach echt, du kriegst, als obwohl du einen Schweizer Pass hast, nicht einfach ein Konto?
Genau, es gibt jetzt wohl doch Möglichkeiten, so, also, aber allein diese Recherche, ich habe meinen Cousin in der Schweiz jetzt angerufen, habe gesagt, so, und der ist ein sehr, sehr, sehr gebildeter Mann. Der hat in Harvard studiert, hat NGO Fondsgelder verwaltet, also ein unglaublich krasser Typ. Ich würde behaupten, einer der schlauesten Typen. Und ich mache ihm so eine Voicemail und sag so,
mit dem bist du verwandt?
Mit dem bin ich verwandt. Das ist sogar mein deutscher Cousin, der ausgewandert ist in die Schweiz. Schöne Grüße, der wohnt in Genf. Und der ist sehr nüchtern und sehr, also das ist kein Hysteriker oder so. Und ich habe ihm dann halt eine Voicemail gesagt und meinte so, ey, das ist jetzt absolutes Paranoia-Gerede, aber ich stelle mir vor, für den Fall, dass irgendwann mal
Alice Weidel Bundeskanzlerin
ist. Die AfD die stärkste Partei hier ist und ich hier abhauen will. Und wir wissen ja, was dann solche Regime machen, die enteignen Sachen, die frieren Konten ein und so weiter und so fort. Und ich so, ich hätte gerne ein Konto.
Ja, auch die Kultur, ne?
Genau. Und ich hätte gerne sozusagen irgendwie die Möglichkeit, mich ein bisschen dann sozusagen in die Schweiz retten zu können. Und genau, weil man ist nicht der Erste auf der Liste, ne? Aber als Künstler, der auch seit sehr vielen Jahren natürlich, und macht euch keine Sorgen, Leute, auch für immer sich sehr klar dagegen positioniert, ist natürlich irgendwann der Moment auch gekommen, wo sie zu dir kommen und sagen, und sie finden natürlich immer Gründe, warum sie dir deine Existenz wegnehmen können, Minimum, oder dich wegsperren, was auch immer. Und dann schreibt mein Cousin mir, hör mal zu, und ich hoffe, das ist okay für ihn, ich gehe auch davon aus, dass es sein kann, dass die Nazis perspektivisch wieder die Macht übernehmen. Wir können da gerne mal drüber reden. Da habe ich gesagt, bist du in der Schweiz? Und er so, einfach Nebensatz von ihm, wir wollen ja im Dezember den Kilimandscharo besteigen, deswegen sind wir nicht da. Also er ist auf dem Kilimandscharo.
Okay.
Aber
jetzt schon, weil er im Dezember rauf will.
Als er mir das gesagt hat, also der ist der sagt sowas nicht einfach so. Ja. Dass er sagt, ja, perspektivisch halte ich das unter Betrachtung aller empirischen Daten, die ich habe, halte ich das nicht für für unmöglich. Das ist schon krass. Und ja, ich weiß nicht, du und deine Band, ihr seid natürlich sehr, sehr angepasst und ihr werdet auch irgendwie einen Weg finden, wie es alle Wirtschaftsgroßen in Deutschland gemacht haben, Krupp, Thyssen, ihr werdet wahrscheinlich auch euren Weg finden, euch Leni Riefenstahl, euch mit dem neuen Nazi-Regime dann auch cool zu arrangieren.
Ja, wir nennen es auch dann Alternative Music for Deutschland, das ist dann auch AfD.
Ja, 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 Lord of the Germans.
Ja, natürlich.
Und
um da tatsächlich mal ernsthaft drüber zu reden, ich habe mir über solche Gedanken
Gedanken gemacht. Das ist so der erste Schritt. Weil man hat sich noch keine Gedanken gemacht, man macht sich über die Gedanken schon mal so Gedanken.
Genau, was könnte ich denn da denken? Also ich würde nicht von einem Exit-Plan sprechen, weil zum Plan gehört irgendwie Plan. Hm. Sondern es ist aber auf jeden Fall die Idee da, die aber aus eigentlich drei Sachen herrührt. Das eine ist das Politische, das andere ist einfach Wetter, Alter. Und das dritte sind auch, wo ich auch denke, so gibt es auch, kann man irgendwo weniger Steuern zahlen, sage ich dir ganz ehrlich.
Was?
Und deshalb.
Aber Christian, davon wird unsere Autobahn ausgebessert.
Ich weiß, aber ich sehe.
Das finde ich so schwach gerade von dir, ne? Also, ne, hier so alle Vorzüge, Sozialstaat, das kostet, Christian, Sozialstaat, umsonst zur Schule gehen, lauter tolle Sachen, ich meine das ernst, das wird jetzt, klingt gerade ein bisschen zynisch, ironisch.
Ich zitiere mal kurz einen Freund von mir, der hat eine Band und die haben so ein Song, das ist sozial, wir sind asozial.
Ja,
wie passt das eigentlich mit sozial? Du redest immer von Sozialstaat und singst immer von asozial. Wie passt denn das
überhaupt? Ja, asozial ist abzuhauen.
Ist das eigentlich nur so ein Image-Ding von dir, was du pflegst?
Wie
passt das dann, dass du immer gerne möchtest, dass das System funktioniert und trotzdem soll das System gefickt werden?
Nein, aber ein Sozialsystem.
Du widersprichst dir dafür.
Christian, guck mal, das Problem, ich habe das hier so oft schon gesagt im Podcast, das Problem ist eigentlich gar nicht so sehr links wie rechts und was auch immer. Das Problem ist arm und reich.
Ist das System.
So, ne? Und deswegen finde ich natürlich im Rahmen dieses Systems, das ich an vielen Ecken und Enden auch nicht gut finde, finde ich Sachen wie den Sozialstaat und Sachen wie, dass wir zusammen Steuern zahlen, die irgendwie, ich finde auch, dass Leute wie wir zu viel Steuern zahlen müssen. Aber deswegen irgendwie, dann bist du der Dubai-Musiker,
Christian.
Nein,
ey, Digga, du hast mich hier gerade völlig...
Oder ein LPG oder
das
wie das
ist
heißt.
Nicht, das ist nicht der Hauptgrund. Also wenn ich das gewichten müsste, ist das einfach der Bonus, wo ich denke, ey, klar verstehe ich das, wenn man gut Geld verdient, muss man viele Steuern zahlen.
Aber
ein selbstständiger Musiker, wo ich zahle über 1000 Euro Krankenkasse pro Monat.
Ja.
Digga. Und ich denke so...
Bist du nicht in der KSK?
Nee.
In der Karte.
Das Problem ist, dass ich als Musikproduzent, was eine tontechnische Dienstleistung ist, zu viele Sachen durch Dienstleistung, also zu viel Geld mit Dienstleistung mache und zu wenig mit rein künstlerischer Tätigkeit. Deshalb kann ich nicht in die KSK. Und deshalb, um das wirklich mal ernsthaft kurz zu sagen, dieses steuerliche Ding, wo ich denke, so keine Ahnung, auf den Bahamas zahlst du weniger Steuern, das ist ein nettes Ding on top. Aber das Hauptding ist wirklich, ich denke, guck mal, Mika ist jetzt 13.
Ja.
Wenn der mit 18, 19, 20 denkt, der zieht aus, ich bin dann fast 50. Und dann denke ich mir so, ey, wie lange will ich noch im Hamburger Nieselregen sein? Vielleicht möchte ich einfach gerne irgendwo am Strand alt werden. Und auf Tour gehen zweimal im Jahr kann ich auch von da online. Nein, dann fliege ich halt hier hin.
Man merkt halt,
das Steuerding ist tatsächlich,
Christian,
das kommt nicht als erstes.
Man merkt halt, dass du aus Hamburg-Bramfeld kommst. Weißt du,
Bramfeld, Digga?
Christian, du kommst nicht aus Bramfeld.
Nein, Mann.
Woher nochmal?
Ich bin im AK Wandsbek geboren.
Ja, ist doch Bramfeld.
Wandsbek
ist Bezirk Wandsbek.
Ja, aber ist das nicht Bramfeld, Digga?
Ja, okay. Dann nehme ich das jetzt hier zurück. Es tut mir leid. Aber man merkt einfach, Digi, guck mal, ich gehe hier durch diese Straßen. Ich gehe an den Hafen. Ich gehe durch den Nieselregen.
Wir haben gerade übrigens alle Bramfelder Fans verloren.
Wir hatten bestimmt sehr viele. Ich habe selber fast mal eine Zeit lang bei Bramfeld gewohnt. Farmsen-Bern ist nochmal eine Nummer härter als Bramfeld. Insofern ist es.
Schöne
Grüße nach Busbrookhöhe. Auf jeden Fall, Diggi, ich will hier nicht weg.
Ich eigentlich auch nicht.
Das ist mein Zuhause, Dicker.
Ich verstehe das. Ich eigentlich auch nicht.
Aber. Hier sind meine Freunde. Hier sind meine Erinnerungen. Das ist meine Stadt hier, Dicker. Was willst du auf den Bahamas? Mal abgesehen davon, dass dir, glaube ich, nach einem Dreivierteljahr das auf den Sack geht, die Moskitos und so weiter und so fort. Digi, ich finde, so wie man jetzt schon leben kann, dass man sagt so, ey, ist mir gerade zu doll und ich habe gerade frei und ich gehe mal in den Süden für 2 Wochen. Das ist doch der allergrößte Luxus. Wo willst du denn hin? Willst du, dass dein Sohn auf Bahamas groß wird?
Nein, ich rede davon, wenn der auszieht und studiert. Ich rede von
in. Dann willst du auf den Bahamas sein und der studiert hier oder in Wuppertal?
Der wird wahrscheinlich irgendwo in Japan Robotik studieren. Der wird mich verlassen. Nein, du hast völlig recht. Wahrscheinlich ist es genau so ein Ding, nach einem Dreivierteljahr fällt dir die Decke auf den Kopf oder das Strohdach dann. Aber
was eigentlich ein Hurricane oder ein Tsunami fällt dir auf den Kopf?
Aber es ist, ich weiß es nicht. Wie gesagt, deshalb ist es kein Plan. Aber ich merke immer, wenn ich irgendwo wirklich im Warmen bin, denke ich so, Digga, ich würde hier gern bleiben. Allerdings ist es auch so, wenn ich hier bin, auf St. Pauli durch die Straßen laufe, egal wie das Wetter ist, denke ich auch, hier fühle ich mich wohl. Und der dritte Ort, wo ich mir vorstellen könnte zu leben, ist irgendwie das kleine Hamburg im Norden, das ist Helsinki. Ich weiß es nicht. Ich hatte diesen Wunsch nie, wirklich wegzugehen, nie. Bis vor 2 Jahren, da ging das so los, wo ich gemerkt habe, so, ich bekomme auf einmal Fernweh. Es ist ein neues Gefühl. Deshalb, ich kann das noch gar nicht wirklich analysieren. Und wahrscheinlich hast du völlig recht, nach 3 Monaten wird mir schon langweilig. Aber dieses Ding, ich werde es nicht so richtig los, dieses, ich würde gern irgendwo alt werden, wo es wirklich warm ist.
Ja, wir hatten da ja schon mal drüber geredet. Also ich könnte mir zum Beispiel in der Schweiz alt werden total gut vorstellen. Ne? So Bern, eine hübsche kleine Stadt irgendwie, du bist in einer halben Stunde in den Bergen, an den krassesten Seen. Du bist schnell in Italien, du bist schnell in Frankreich, du bist auch schnell in Deutschland. Du bist schnell mal für einen Cappuccino und einen Croissant 50 Franken los. Na, also alles sehr, sehr schnell, Christian. Nee, ich will damit nur sagen, ich finde die Prägung der Kindheit, ich merke das bei mir so doll. Also ich merke immer, ich war ja auch, als ich jetzt wandern war, Digi, die Berge, es zieht mich in die Berge. So, ich, weißt du, also ich habe nie lange in der Schweiz gelebt oder so, aber die Berge sind irgendwie ein Heimat-Sehnsuchtsort von mir. Genauso ist das aber auch das Meer, ne, und irgendwie Hamburg und ich
kann Berge ja nur geil finden, wenn Schnee drauf ist. Okay. Weil ich mal aus meiner Kindheit Berge mit Skifahren verbinde. Und wenn ich einen Berg ohne Schnee sehe, denke ich so,
Mit Skifahren verbinde ich irgendwie damals Partys noch auf der Kiezalm, Alter.
Hä? Also hier so Fake-Après-Ski, also Après ohne Ski.
Mit Skifahren meine ich eigentlich was anderes, Christian. Da haben wir wahrscheinlich so ein Generation-Gap
auch gerade. Ist das irgendwie so ein Euphemismus für Koksen?
Ja, kennst du das nicht?
Nee,
Skifahren,
nicht.
Digga.
Wegen Puderschnee?
Ja,
oder?
Natürlich.
Okay. Christian. Wow, ich kann mich noch erinnern, ich habe ja auch mal so eine anderthalb Jahre lange toxische Karriere hingelegt damals.
Echt?
Ja.
Aber nicht mit Koks, ne?
Alles.
Ey, du
fast
hast auch gekokst?
Ja, also nach dieser Granatengeschichte.
Stimmt.
War ich so ultra, habe ich dir erzählt, war ich hast so ultra paranoid. Und da gab es in der, gegenüber vom Bunker, wenn man Richtung Marktstraße geht so eine kleine Straße, genau, da geht man rein und da war so eine kleine Bar im so Halbsouterrain, so 5 Stufen runter und die war drin, war die wie so, keine Ahnung, sah aus wie ein Strand in Bali oder so, nur eben im Keller und schimmelig und die hatten dann so Sand auf der Erde und überall so Fake-Palmen aufgebaut und so, bla bla bla. Und das lief die ganze Zeit irgendwie so komische, so Steel-Drum-Mucke, es passte alles nicht zusammen. Es war irgendwie eine Mischung aus Jamaika, Bali und Hawaii, so von der Deko. Und wenn du zur Bar gegangen bist, musstest du, ich weiß nicht mehr was, irgendein Getränk bestellen, was halt völlig, was es halt nicht gibt. Und dann hast du halt so ein kleines Koksbriefchen bekommen. Und daran kann ich mich erinnern. Und das war irgendwas Tropisches musstest. Wir hatten viele tropische Euphemismen, aber Skifahren kenne ich nicht.
Ich muss ja zu meiner Koks-Karriere sagen, dass das genau ein einziges Mal war.
Koks-Karriere ist ein geiler Folgentitel.
Ja. Das war auf der Toilette im Thomas Reed. Diggi, und damit du mal weißt, was für geile Freunde ich hatte zu der Zeit.
Thomas Reed, Wahnsinn.
Bro, du hast mir versprochen, dass wir heute mal zusammen eine Nase ziehen.
Mhm.
Und ich schon.
Wenn sich die Freundschaft über Drogen definiert, ja.
Digga, ich weiß nicht, Alter. Ich glaube, das ist nicht so mein Ding. Ich habe eher gekifft und später dann so Tablettenzeug, ne? Da habe ich ja so Downer und so ein Kram habe ich dann eher genommen.
Was ist so ein Downer?
Naja, Diazepam zum Beispiel. Also, Lorazepam. Das ist ja so Xanax-mäßig, ne? Okay. So solche Sachen. Und dann gibt es noch so, es gibt auch so Orthoton und so Muskelrelaxer und so ein Kram. Egal.
Können wir einen Link in der Story posten?
Können wir Link. Ich habe da mit Rabattcode Swiss bekommt ihr das zum Viertelpreis. Ey, und dann so, ja, Bro, aber du hast gesagt, dass wir jetzt mal zusammenziehen.
Ah, ey, solche Freunde brauchst
Digi
du
nicht. Und ey. Er auch, ne, ein absoluter Straßenschläger vom Herrn. Auf Suff noch schlimmer, auf Koks noch schlimmer. Und ich war damals auch sehr, also mir hat gerade jemand letztens wieder gesagt, so, ey, du hast halt auch eine sehr kurze Leitung. Bro, damals hatte ich eine sehr, sehr kurze Leitung. Und ich hab dann, ja, Mann, du hast recht. Ich hab das gesagt, komm, gib her. Ich hab dann zwei so eine Nasen genommen und war erstmal überrascht, wie unspektakulär sich mein Gefühl verändert hat.
Das ist halt nicht halluzinogen.
Und ich konnte saufen und dachte, boah, bin ich klar noch im Kopf. Ich bin auch echt ein geiler Typ. Und bin direkt so in so Konfrontationen reingeraten und hab dann am nächsten Tag gedacht, ich so, dass diese Droge sich so unspektakulär anfühlt, ne? Und man nur das Gefühl hat, so, hey, ist doch klar, ich bin super am Start. Ich weiß, es gibt auch das Gegenteil, man ist voll Depri und so weiter und gerade beim Runterkommen.
Nur das kommt dann später.
Ja. Aber da habe ich gemerkt, ich so, Digi, das ist nicht meine Droge. Und ich bin bis heute so, so froh, dass das, weil, ey, wir kennen alle diese stabilen Kokser-Karrieren von Freunden und Freundinnen und sehen alle und haben gesehen, wie sehr das den Charakter verändert.
Das
wie
ist das geile große Problem.
Leute, ja, wie geile Leute nach einer Koks-Karriere unfassbare Arschlöcher einfach sind und weißt du?
Weil das große Problem an dieser Droge ist, und ich kann mich auch noch genau daran erinnern, als ich das erste Mal probiert habe, habe ich so gesagt, ich merke gar nichts. Überhaupt nicht. Und dann habe ich dann gesagt, ich merke gar nichts. Ey, Digga, ich merke überhaupt nichts. Ja. Ey, so, es ist doch alles super cool und ich habe alles unter Kontrolle. Und genau das ist das Ding. Du merkst nicht, dass du high bist, weil du siehst nicht bunte Farben oder bist nicht berauscht oder irgendwie easy oder lustig oder so, sondern du hast alles so hart unter Kontrolle und oder du glaubst, dass du alles so hart unter Kontrolle hast. Und das ist genau der Rausch. Das heißt, ich glaube, je unkontrollierter man ist, und das war ja genau damals nach diesem Granatenanschlag mein Problem, ich war halt ängstlich und paranoid und auf einmal war ich völlig in control.
Ja. Und was das Gefühl, das zu sein. Ne?
Genau, das Gefühl. Und das, um mal kurz mit dir das Runterkommen zu sprechen, um auch mal, nicht, dass man mich hier falsch versteht, ich hier irgendwas verherrlichen will, das Ding ist, was ich festgestellt habe, nachdem ich dann nach einem Jahr da die Reißleine oder ein bisschen mehr die Reißleine auch gezogen habe, das Leben verläuft ja immer um so eine Nulllinie. Mal geht's dir besser, mal geht's dir schlechter. Und es gibt so einen Neutralzustand. Und Drogen wie Koks verändern einfach nur die Amplitude. Es geht viel höher und dann geht's auch viel weiter runter. Und das große Problem ist, wenn du, die wenigsten Leute warten lange genug, bis sie von dem unten wieder beim Null angekommen sind, beim normalen Zustand.
Halten das nicht aus.
Genau, halten das nicht aus. Wenn du das schaffst, da anzukommen, dann nimmst du wieder was ein paar Wochen später. Es gibt ja so Leute, die nehmen zweimal im Jahr irgendwelche Drogen, sind fein. Das Problem ist, dir geht's dann nicht gut und dann nimmst du noch was. Wenn du aber ganz unten bist, dann heißt es ja nicht, dass du über die Nulllinie wieder genauso hoch hinausschießt wie vorher, sondern nur um den gleichen Wert. Das heißt, du bewegst dich so langsam Stück für Stück unter diese Nulllinie.
Und du brauchst immer mehr vor allem.
Genau, brauchst immer mehr. Und irgendwann bist du so weit unten, dass du nur noch was nimmst, nicht um high zu sein, sondern um normal zu sein oder vielleicht gerade unter Null.
Ja.
Das ist das Ding. Du bist irgendwann von Drogen gar nicht mehr high. Du bist nur noch gerade so halbwegs okay.
Und also ab dem Moment, du hältst es einfach gar nicht mehr aus.
Genau, du hältst es nicht aus. Aber du kommst halt, deshalb ist es so krass, der Begriff High sein, den gibt's dann gar nicht mehr, weil du gar nicht mehr High bist. Du bist immer noch im Low, aber du bist halt weniger Low als sonst. Und das ist, und an diesem Punkt war ich irgendwann in meinem Leben. Und das war so, so schlimm.
Natürlich. Wusstest du, dass das bei Dopamin genauso ist? Also, soziale Medien und so funktioniert ja über diesen Dopamin-Kick, ne? Oh, so viele Leute haben mein Foto geliked und so weiter und so fort.
Ja, klar.
Und dadurch, dass die Aufmerksamkeitsspannen immer kürzer werden, brauchen wir halt immer mehr Dopamin-Kicks. Und da ist es genau das Gleiche. Du naschst dich voll mit etwas, es gibt dir kurz einen Peak und es fällt immer tiefer. Das heißt, Mehr. Eigentlich, was wir erreichen wollen, ist einen soliden, guten Dopaminspiegel, der gar nicht so viele Ausbrüche hat. Und weißt du, wie man das macht? Man macht das darüber, dass man sich anfängt, ganz oft selber zu frustrieren. Es gibt so einen, ich habe da so einen Navy Seal gesehen, der so sein Motto ist, if it doesn't suck, I don't do it. Also wenn es nicht scheiße ist, mache ich es nicht. Das heißt, es sind genau die, willst du jetzt dein Handy nehmen, mal gucken, was geht auf Instagram? Nein. Ja. Es geht, der Snickers da, nein. Eine kalte Dusche nehmen, gar keinen Bock, ich mach das jetzt. Da könnte ich mit Auto hinfahren, aber ich könnte auch zu Fuß hingehen. Mache ich jetzt.
Solche Sachen mache ich zum Teil
tatsächlich. Diese Sachen, also dieses...
Sich nicht mal so einfach machen.
Nein, und vor allem entsteht dadurch ein langfristiger Dopaminspiegel, weil du halt weißt, dass du nicht deinen Impulsen ausgesetzt bist, sondern dass du deine Impulse ein Stück weit kontrollierst. Und das macht ein viel, also es ist wie so ein tieferes Selbstbewusstsein.
Aber das gehört doch auch zu dem, was wir schon mal hatten, wo wir über Kampfsport geredet haben.
Genau.
Die Zeiten, es wo ist ich...
witzig, dass
ich,
du sagst.
Ich wollte demnächst wieder mit anfangen, weil mein Finger in der rechten Hand, ich kann ihn ja nicht so richtig biegen, wegen dieser kaputten Sehne, die mir mal gerissen ist.
Ja.
Aber ich kann jetzt halbwegs schmerzfrei wieder in so einen Boxhandschuh. Und ich habe ja ein paar Jahre geboxt in der Ritze auf der Reeperbahn unten. Und ich habe es, glaube ich, mal erzählt, da hast du diese ganzen Kiezjungs, diese ganzen Türsteher, diese ganzen Kampfsportler. Und wenn ich da hingekommen bin nach so einem Tourwochenende, war ich halt der Schlechteste, der Langsamste, der Schwächste. Ja. Und eigentlich genau, was da passiert, so eine ganz bewusste Frustration und sich zu leveln und zu versuchen, sich da selber rauszukämpfen, das hat völlig gelevelt, weil das was ganz, weil so ein Tourwochenende ist ja auch ein ganz ungesunder Dopaminkick.
Voll. Alle denken, also ne, man hat das Gefühl,
es geht nur um dich. Ist auch irgendwie so, Wahnsinn. Aber du nimmst es viel zu ernst.
Ja, aber was ich dazu noch sagen wollte, das was du gerade meintest, das ist halt immer so wichtig, sich mal hinzustellen an Orte, wo man nichts, also wo man ein absoluter Lehrling ist, weißt du? Und das sollten wir im Leben oft sein. Und ich hatte das auch, ich bin während Corona mit mein Kumpel in so eine Boxgruppe gegangen von so einem Typen, der ehemals um die Weltmeisterschaft gekämpft hat, Corin Gevor. Und da haben nur Profis trainiert. Also junge Leute, die dann so 5, 6 Profikämpfe schon hatten. Und Ich bin ja ein Typ, ich würde jetzt von mir behaupten, ey, mein Gott, ich bin auf keinen Fall der Krasseste oder so, aber ich kann mich schon ein bisschen hauen, so. Und ich bin auf jeden Fall dabei, so, das kann ich sagen und, keine Ahnung, man hat immer das Gefühl, ja, man ist auf jeden Fall, kann man sich schon irgendwie verteidigen, so. Wenn du mit solchen Jungs trainierst, merkst du halt, Digga, ich bin ein absoluter Lutscher. Also wirklich ein Lutscher, Digga.
Ich weiß, was du meinst.
Die könnten mich hier vergewaltigen, wenn die Lust darauf hätten. So, weißt du? Es ist wirklich, ich bin ein Lutscher. Und
du musst mal mit Alea trainieren.
Ja, ist das so?
Der ist so ein ultra krasser Fighter.
Echt?
Ja. Der ist ja einmal im Jahr ist der in China, im Shaolin-Kloster.
Ja.
Ich glaube, das kann Spaß machen, weil du kommst aus dem Boxen, Kickboxen, Bereich und er halt aus, also ich glaube, das wäre ein interessantes Sparring.
Ich muss, das wollten wir auch mal machen tatsächlich. Ich muss sagen, ich halte von Kung Fu Leuten, die Sparring machen, nicht so viel.
Ja, probier es mal aus. Es wäre interessant zu sehen.
Ich habe das schon oft ausprobiert. Ich habe ja als junger Typ oder als Kind habe ich mit Kung Fu angefangen. Ne? Es war so, ich fange mit Kung Fu an. Ne? Es hat halt angefangen, mich zu nerven, weil es halt, eigentlich ist es Kampfkunst. Ne? Du lernst halt diese ganzen Formen auswendig.
Genau, das ist nur zum Teil Selbstverteidigung.
Es geht mir auf den Sack. Und das Krasse ist halt, bei Kung-Fu-Kämpfen, es geht halt immer nur um Treffer. So, schnapp, tritt an die Hüfte.
Genau, so schnell wie es geht bei
Treffer.
Kung-Fu. Genau.
Und denkst du, ja, okay, das stimmt, du hast mich getroffen, aber es tut halt gar nicht weh. Und ich habe das halt auch oft gemerkt, dass die halt Tiere schnell sind, auch wenn du dann so zum Beispiel dann später, als ich Kickboxen gemacht habe, sind dann auch die Kung-Fu-Leute ab und zu gekommen. Die sind tierisch schnell, machen aber auch tierisch komische Bewegungen und Tritte, die du auf der Straße nicht machen solltest. Ne? Also auf der Straße treten ist eigentlich immer so eine, ja, es ist eigentlich gar nicht so gut, ne, weil
du, es ist halt auch kein Straßenkampf, ne?
Du hast immer
die Kunstform dabei.
Es ist irgendwie, es ist auch auf der Straße, habe ich immer das Gefühl, sind eigentlich Boxer und oder so Jiu-Jitsu Typen sind halt einfach krass, ne?
Oder schießen.
Weil schießen, also eh, ne? Also das ist toll, egal was du kannst, derjenige, der den kalten Finger hat, der sagt, es ist mir scheißegal, Digga. Selbst wenn ich jetzt hier einmal aufs Maul bekomme, ich gehe nach Hause, ich gehe zu meinem Kofferraum und ich knall dich über den Haufen. Natürlich,
immer das Beste.
Das ist dann scheißegal. Ja. Aber ich will damit nur sagen, ich merke da halt regelmäßig und auch mit solchen Leuten, wie schlecht ich bin, ne? Ja. Und wie, was für Levels es da einfach gibt. Und dahin zu gehen, hat man dann auch keinen Bock. Ne? Man denkt, oh nö, Alter, die schlagen mich und das ist frustrierend und ich merke wieder, wie langsam ich bin, wie scheiße mein Haken kommt und so weiter und so fort. Aber Diggi, da zu lernen und da wegzugehen, danach fühlt man sich besser und denkt so, schön, ich bin gerade einfach geerdet worden und besser geworden.
Machst du deshalb auch dieses Eisbaden mit Jakob?
Das ist genau das gleiche
Prinzip. Weil das ist zum Beispiel so ein Ding, ich setze mich auch solchen Situationen aus, dass ich sage, ich mache jetzt mal das, statt es mir einfach zu machen, ah, das wäre mir eine Nummer zu hart, ich könnte das nicht. Weil es mir einfach, ich schon bei 15 Grad kaltem Wasser im Meer, meine Füße tun so arschweh und meine Füße und Hände, kann es nicht.
Auch da gibt es Levels. Ne? Ich weiß noch, als wir die Saison, den Winter 2021 waren wir sehr drin. Und da sind wir am Neujahrstag sind wir mit unseren Families, Jakob und ich, an die Nordsee bei Büsum gefahren und sind da ins Wasser. Digga, und das war das Schmerzhafte. Also Kälter als 0 Grad kann es ja nicht werden, ne? Also auch da die Wahrnehmung ist entscheidend.
Ich glaube, das Wasser wird maximal 4 oder so.
Oder 3, irgendwie so. Ne? Genau, also sonst würde es ja frieren. Genau. Aber wenn du dann so an der Nordsee und es windet.
Aber sorry, dass das Wasser unten im See ist 4 oder egal.
Sorry, nein, also genau, es ist zumindest genau, bei 0 Grad friert Wasser. Mhm. Das heißt, das Wasser sozusagen im ungefrorenen Zustand wird noch nicht 0 Grad sein. Und trotzdem fühlt es sich dann halt nochmal kälter, weil du ziehst schon deine Klamotten aus und denkst so, nicht im Leben.
Die Luft ist schon scheiße.
So, ja. Und dann gehst du in dieses Wasser rein und was ich am Eisbaden, und auch da gibt's Level, Jakob ist eine andere Zucht als ich. Jakob bleibt dann auch 8-9 Minuten drin. Alter, und das Krasse ist ja, dass der Körper...
Ich kann das nicht mal nach der Sauna, ohne Witz jetzt.
Ja, aber das geht. Das meine ich. Ne?
Soll ich das mal festschrauben?
Das Ding? Ist alles cool. Du bist halt... es geht dir eigentlich darum, es ist eine Metapher aufs Leben. Ne? Du lernst sozusagen alle Emotionen, die kommen. Und du bist in diesem Wasser und denkst, im Leben nicht. Ich halte es nicht aus. Ich sterbe. Und du stirbst natürlich nicht, weil der Körper fährt unfassbar hoch. Und
meiner nicht.
Doch, je länger, nein, da warst du noch nicht lang genug drin. Je länger du drin bleibst, desto wärmer fühlt es sich an. Und du kommst dann da raus, deine Haut ist rot.
Naja, bis zu einem bestimmten Punkt, ne? Irgendwann ist.
Genau, aber unter Ende. Kühlung, du weißt ja auch, wenn Leute erfrieren, ziehen sie sich aus, weil es sich irgendwann heiß anfühlt.
Ja.
Ne? Und das ist so krass, weil. Ne, im Leben, du musst eigentlich auch deine negativen Emotionen irgendwann gehen lassen können. Und du bist halt drin und sagst so, ey, ich halte es aus und mit der Zeit wird es besser.
Wie lange brauchst du in so einem Eiswasser, bis es besser wird?
3, 4, 5 Minuten
geht's los. Bewegst du dich währenddessen? Schwimmst du oder wartest du einfach ab?
Also ich gucke schon, ne, also dass ich nicht irgendwo im Wasser bin, wo ich ertrinken kann, sondern dass ich stehe.
Ja. Aber ich meine, bewegst du dich währenddessen?
Dass kannst du ein bisschen machen. Ne? Es gibt ja auch Leute, die sagen, tu nicht die Arme rein. Ich tue auch die Arme rein. Und Jakob schwimmt dann auch zum Beispiel
ein Arme, bisschen. Arme, weil? Warum? Weil die Extremitäten sonst so doll auskühlen?
Was war das nochmal? Genau, dass du einfach, ja, ich glaube schon.
Was ist aber, ja so, Kopf, Hände, Füße ist ja immer so ein...
Genau, aber also bei mir ist es auch witzig. Ne? Also du gehst rein und am Anfang ist bei mir die Eier. Du denkst, oh mein Gott.
Klar.
Ich habe ja in meinem...
Die Füße nicht?
Das Füße stimmt. Geht und unter den Achseln ist halt wirklich schlimm. Und letztes Mal, als ich jetzt das angebadet habe, ey, war mein Unterarm, hat so, so weh getan. Aber das wird dann besser. Und Ja, also das Eisbaden, das wird ja auch in der Traumatherapie mittlerweile benutzt, ne? Weil es gibt Leute, ich habe eine Freundin, die hat das gemacht und die hat danach geweint, Dicker.
Ich würde währenddessen schon
anfangen. Ja, die hat danach einfach geweint, weil es so ist, als wenn sich so gewisse Knoten lösen. Deswegen sage ich den Leuten immer, das ist ja, man wird ja auch öfters gefragt, was hast du gemacht, wenn es dir schlecht ging? Mich hat immer Sport durchgetragen. Und mittlerweile ist Eisbaden auch einfach ein sehr gutes Instrument aus meinem Koffer, weil ich weiß, es tut mir gut. Das kann auch eine kalte Dusche morgens sein.
Aber du kannst ja in so einem Stadtpark sehnlich danach irgendwo unter eine warme Dusche springen.
Nee, sollst du ja auch nicht.
Sollst du nicht.
Okay. Geh bloß nicht danach gleich zu Hause heiß duschen, sondern lass den Körper sich wieder auf diese Temperatur selber hochheizen. Das ist die Übung, die er durchlaufen
und,
muss.
Und wenn ich das jetzt mal,
komm mit, wir gehen Sonntag. Alter. Morgen. Oh, vergiss Christian, morgen.
Ich habe noch Wurst im Auto. Ich kann nicht.
Ja, die bringst du mit. Die machen wir schön so eine Wurst aufs Wasser legen und danach. Nee, komm morgen.
Nee, ich kann morgen tatsächlich nicht.
Christian.
Ich wirklich.
Wie, du kannst nicht.
Ich kann morgen wirklich nicht.
Ich schreibe jetzt Jakob. Ja. Krischi kommt morgen mit.
Es ist doch Montag gerade. Wir sind doch live. Nee, ich bekomme morgen meinen Hals tätowiert.
Echt?
Ja.
Aber das ist doch so hedonistisch. Das ist so eine Übersprungshandlung. Ja. Eigentlich Eisbaden, du gehst Hals tätowieren.
Ja, aber da sind wir aber tatsächlich auch im Thema. Ich finde, Tätowieren ist auch so eine Sache. Ist auch sich diesem Schmerz aussetzen, irgendwas machen. Und ist auch eigentlich der völlige Dopaminkick später.
Voll.
Dieser Moment, das geschafft zu haben.
Was war deine längste Tattoo-Session?
Boah, ich glaube, das weiß ich, 6 Stunden oder so. Also alles, was mehr ist als 3, ist für mich schwierig. Bis 3, also es kommt auf die Stelle, aber bis 3 war so, ja, geht, und danach ist es nur noch scheiße.
Digga,
nur
meine
noch
Schultern.
Scheiße. Schlimm.
14 Stunden. Und ich habe ja so Epauletten.
Ja, wieso, das dauert
Digga, so lange? Hör mal zu, das war richtig bitter. Mein Tätowierer, ein sehr, sehr geiler Typ, ist eigentlich auch der einzige, zu dem ich gehe. Schöne Grüße an Jill. Der, also wir haben das gezeichnet, ne, wie ich das wollte und so weiter, und ganz schön rumgedoktert. Dann hat er die Schablone auf den einen aufgelegt und angefangen, die Outlines zu machen. Dann musste er, weil er zu einer Tattoo-Convention in Barcelona eingeladen war, er so, ey, ich muss kurz diesen Flug umbuchen, irgendwas war. Digga, das hat sich 1,5 Stunden gezogen. Und du weißt, wenn so eine aufgetackerte Wunde...
Und dann musst du da wieder rein.
Dicker. Und dann fing die Schattierung und alles an. Okay. Und es tat so weh. Und er sagt danach zu mir, ich glaube, das waren dann so 7 Stunden vergangen. Also, bist du sicher, dass wir die andere Seite machen? Ist mal ein bisschen, weil ich sah sehr weiß aus. Und ich so, ey, Jill, ich kenne mich. Wenn ich jetzt hier weggehe, ich komme nicht nochmal wegen der anderen Seite. Wir machen jetzt beides.
Aber so eine Uniform auf einer Seite sieht einfach doof aus.
Nein, und auch so, ja genau. Also, okay, komm. Und am Ende 12 Stunden, und es war halt, Digga, es war irgendwann nur noch Schmerz. Es war so ein einziges, es war einfach nur noch Schmerz. Und Schultern, hast du auch Schultern?
Ja, ich hab ja diese hässlichen 90er Tribals von damals noch, ne?
Ja, du weißt ja, Schultern ist auch schon.
Du meinst hier oben den Knochen, so.
Ja, da gibt's schon, und hier zum Hals hoch gab's schon einige Stellen, wo ich auch dachte so, ist so wie Rippenbogen, war auch so, ja, das ist einfach, aber genau das ist es.
Ganz kurz noch, lustige Anekdote. Ich habe ja auf den Daumen auch hier das missglückte Welt-MW tätowiert. Und ich wurde tatsächlich in Amiland auf Tour gefragt, ob das Nazi-Runen
war. Are you a Nazi?
Genau. How old is Hitler? Do you know?
Do German girls shave their armpits? War meine Lieblingsfrage, die Leute mir gestellt haben.
Inzwischen nicht mehr.
Nee. Und eine, do you guys have TV in Germany? Nee. Do you guys have light? Und ich denke so, Digga.
Okay, pass auf, dann lass mich noch kurz, wir sind fast bei einer Stunde. Ist ein ganz, ganz schöner Übergang von Amiland nochmal zu Vorurteilen und zum Thema Ausländer. 2 kleine Anekdoten aus Tunesien. Ich war ja gerade in Tunesien im Urlaub, tunesische Küste, kurz unter Tunis in Hammamet. Das ist tatsächlich bei Tunis.
Schön im Resort, ne, mit Animateuren.
Genau, tatsächlich.
Den ganzen Tag. Genau. Ja, na klar.
Und
bloß nicht rausgehen.
Ich habe den ganzen Tag gesoffen und mit Animateurinnen geschlafen.
Sehr gut.
Das ist hier beim ganz näher in der Nähe vom alten Karthago, wo das alte karthagische Reich, also ganz, also historisch gesehen super interessanter Platz. Ganz viel Star Wars wurde da gedreht, diese ganzen Wüstenszenen damals schon und so weiter. Aber was ich erzählen wollte, zwei kleine Touri-Geschichten. Das eine war, an einem Tag haben wir so family-mäßig Plastikdeckel am Strand gesammelt. Hunderte und daraus ein Mosaik gebaut.
Am Privatstrand?
Nee, genau, an meinem eigenen nicht gekauft habe. Nee, weil da so unfassbar viel Müll ist. Und dann so ein Mosaik daraus gebaut, aus hunderten Deckeln, für so einen Social-Media-Post von wegen so Leute, ey, Plastikmüll und so. Und über die katholische Ehe zwischen Flasche und Deckel, über die Precht immer so schön gesprochen hat.
Ja. Und hast dann auch die Puerto Rico, die so, ey, hier sind Teile von Puerto Rico hier.
Ja, aber ohne Witz, da kommen so ein paar deutsche Touris, es gibt viele deutsche Touris da. Kommen vorbei und sagen so, das ist auch hier eine Frechheit hier am Strand. Ne?
Der Müll.
Und ich so, wie was? Naja, was die hier hinschmeißen, die Afrikaner. Ich so, sie meinen, die kommen hier hin und hier kommen Afrikaner und verteilen
Müll.
Plastikdeckel und Müll
der am nicht Strand. Angeschwemmt
sie, ja, schauen Sie sich doch mal an. Also wir waren jetzt neulich an der Adria und da bla bla bla. Ich so, der wird angeschwemmt, der Müll. Naja, dann schmeißen die es halt ins Meer und es kommt wieder zurück. Ich so, das ist das Mittelmeer. Das Mittelmeer hat, weiß nicht, 5 afrikanische Länder und 3-mal so viel europäische oder so, keine Ahnung. Und das kommt doch von überall. Und dann meinten die so, naja, als ob sich so ein Plastikdeckelchen in Italien auf den Weg macht, um hier angeschwemmt zu werden. Das war das eine. Und das zweite war, ich saß irgendwo da am Pool rum, für einen Moment irgendwie da alleine mit den ganzen Katzen, die da überall so sind. Das sind ganz viele Katzen, das hat mich sehr gefreut. Und dann kommen so ein paar andere Touris zu mir aus dem Hotel und so, ach, das ist mit den Katzen auch süß, ne? Und ansonsten ist ja auch wirklich schön. Ansonsten muss ich sagen, wir haben ein schönes Urlaubserlebnis, aber es sind schon eine Menge Ausländer. Also ohne Witz, ohne Witz. Und ich dachte, die macht einen Witz. Und er meinte so, ja, gerade hier im Hotel, ne? Ich meine, ein ganzes Hotel voller Ausländer. Ja. Und die so, nee, ich finde, das geht. So viele arbeiten hier gar nicht. Wir waren gestern, waren wir in Hammamet, da ist alles voll. Und ich merke so, die macht kein Witz, sondern die geht wirklich davon aus, dass sie irgendwo, so wie in Mallorca, wo du das Gefühl hast, da wohnt kein einziger Spanier mehr.
Ja.
Es gibt wirklich Leute, die machen solche Sachen nicht als Witz, wie ich das gerne mache, dass ich irgendwo im Ausland selber im Hotel sage, Mensch, guck mal, alles voller Ausländer und mich damit selber meine. Nee, es gibt Leute, die meinen sowas ernst.
Aber sag mal ganz kurz noch zum Abschluss, wo wir jetzt schon die US-Wahl vorausgesagt haben.
Ja.
Hand aufs Herz, nochmal Tunesien, kannst du dir vorstellen oder bin der done that?
Nee, ich würde es tatsächlich nochmal machen, das ist ein super interessantes Land, es ist irgendwie schräg zu sehen, das ist so ein Land aus Bauruinen, wo du nicht weißt, so sind...
Hast du in der Türkei
wo die Leute da schon oder noch oder war es Corona oder war das schon immer so? Aber ich würde gerne das nächste Mal dann tatsächlich nicht ein Resort machen, sondern ich würde wirklich gerne mal die Sahara sehen. Da musst du nicht nach Tunesien, da kannst du überall hin. Ich meine, die Sahara ist größer als Europa, aber du musst ja irgendwo anfangen, da runterzufahren. Okay. Ob du nur aus Tunesien, Algerien, Marokko da runterfährst, das würde ich gerne mal machen. Okay. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, mal so eine kleine Star Wars Fan-Tour, weil es stehen noch so Drehplätze. So was würde ich schon mal machen. Aber keine Ahnung. Also ich glaube, ich würde schon gerne mal wieder in die Karibik als nächstes.
Schön. Christian.
Ganz kurz, letzte Frage, weil wir jetzt ja live sind und heute Abend, morgen die Wahlparty.
Wer gewinnt?
Nicht nur wer gewinnt, sondern was ist die richtige Droge für die Wahlparty?
Naja, Digga, Burger, Nuggets, Cola mit noch einem schönen Würfel Bacon rein, Fett XXXL.
Oreo-Cola.
So, die mir versprochen wurde, bis heute nicht da ist. Also viel... Einfach den Impulsen folgen, reinknallen, viel flaggen. Das ist eine Droge, darauf ist der High, Mann.
Alles klar. Dann hoffen wir auf ein blaues Wunder, in diesem Fall mal.
So.
Und
Christian, wer macht's? Ich sag Camella, du.
Wer macht?
Wer macht mit?
Ich hoffe, Camella. Ich bin ein bisschen pessimistisch.
Nicht, was du, also du glaubst, Trump macht
es. Ich kann es mir so gut vorstellen, dass das doch ich. Wenn ich wetten müsste, müsste ich leider sagen, ich glaube, er wird's machen.
Die Quoten auf ihn sind auch gut. Also,
ich habe gewettet, deshalb.
Christian.
Ciao.
Ciao.
Swiss und Hans sind wirklich da. Kommen nicht immer klar. Schalalalala, was sie sagen, ist immer wahr. Ja, lassen Swiss und Hans, Swiss und Hans.